Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode bin ich im Gespräch mit Annalena von Hodenberg, der Mitbegründerin und Geschäftsführerin von HateAid. Mit ihrer Arbeit setzt sie sich gegen digitale Gewalt und für Menschenrechte im Netz ein und klärt über gesamtgesellschaftliche Gefahren im digitalen Raum für Demokratie und Meinungsfreiheit auf. In unserem Gespräch geht es um Gerechtigkeit, Werte und die konstruktive Gestaltung des öffentlichen digitalen Debattenraums. Hallo und sehr herzlich willkommen, liebe Annalena. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Oh, ja, ich fühle mich wirklich geehrt, dass du den Weg hier in diese für mich heiligen Hallen gefunden hast, weil wir nähern uns schon langsam dem 100. Podcastgespräch.
Oh,
ja.
Wow.
Ja. Und ich finde so diese ganze Energie, ich weiß nicht, ob du es auch spüren kannst, ich bin so ein super gefühlsmäßiger Mensch. Ich finde, das schwingt dann auch so ein bisschen mit, dass einfach schon so viel zum Thema Gerechtigkeit philosophiert wurde. Und ich finde irgendwie, es steckt so drinnen auch in den ganzen Outfits. Das denke ich mir auch immer, wenn ich damit auf die Bühne gehe, denke ich mir, okay, cool. Ich will ja auch für Gerechtigkeit stehen und es ausstrahlen und irgendwie, ja.
Du glitzerst auf jeden Fall, wenn ich dir die Outfits angucke, du glitzerst. Und glänzt für Gerechtigkeit und das gefällt mir.
Ja, gell? Ich denke ja. Mir halt auch, weil alleine zum Beispiel, wenn du das Thema nimmst, jetzt schweifen wir gleich komplett ab, ich wollte eigentlich mit was ganz anderem einsteigen, aber egal, ich gehe nach Gefühl. wenn du dir denkst, halt voll viele von den wichtigen Themen, für die du ja auch stehst, die sind ja oft mal in so einem, die stehen am Rand. Das ist jetzt nicht das, was irgendwie so super sexy daherkommt und wo alle yay schreien. Außer die, die betroffen sind, Hilfe brauchen.
Und die schreien meistens auch nicht selber, ne?
Das ja. Ist es.
Also die sind halt meistens auch stumm oder auch einfach zu fertig, um selber zu schreien, ne? Und es sind halt schwere Themen. Also es sind auch Gerechtigkeit ist ja eigentlich auch ein, also könnte man auch denken, es ist ein total schweres Thema. Ein Thema, was eben, ja, eben nicht so ein sexy Thema, ne? Was man so leicht und flockig irgendwie, was da so daherkommt. Und deswegen gefällt mir das zu sagen, dass sie mit Pailletten daherkommt und mit Glitzer und mit Glanz. Weil das... das steht ihr gut und das wird ihr eigentlich auch gerecht.
Ja, gell? Ja, die Gerechtigkeit auch wirklich so als Persona zu zeichnen. Mhm. Wow, voll gut. Da komme ich gleich wieder auf Ideen. Ach, schön. Ja, aber da sind wir auch eigentlich schon mittendrin im Thema. Also was du gerade angesprochen hast, dass oft betroffene Menschen sich schwer tun zu sprechen. Ihr habt ja mittlerweile 2800, stimmt das? 2700?
4.700,
ja. Wirklich? Ja. Also es sind wirklich 4.700 Menschen, denen schon geholfen wurde durch HateAid.
Ja, das ist total krass. Es gibt uns ja erst seit 5 Jahren. Also wir feiern dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum und wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, hätte ich das auch nie gedacht. Aber es melden sich tatsächlich mittlerweile zwischen 25 und 30 Personen pro Woche bei uns, die Unterstützung brauchen.
Wow. Wow, und dann gibt es ja bei euch quasi ein breit gefächertes Angebot von dem erstmal psychologischen Ankommen und Beraten, aber gleichzeitig haben die Menschen ja auch ganz niederschwellig die Möglichkeit, einfach nur mal sozusagen, ist es richtig, Anzeige zu erstatten oder das zu melden, besser gesagt?
Genau, also ich hoffe, dass alles niederschwellig ist, weil das war auch das, was wir uns damals gedacht haben. Also die Betroffenenberatung ist eigentlich so entstanden, aus der Idee heraus zu sagen, wir möchten erstmal die, die in diesem Internet, dort, wo so viel geschrien wird, die angegriffen werden, wo Lügen verbreitet werden, die auch sehr, sehr persönlich angegriffen werden, die wollen wir unterstützen. Und unser Ziel ist es, dass die eben nicht verstummen, dass die weiter ihre Stimme erheben. Aber im ersten Moment, wer Gewalt erfährt, wer schon mal Gewalt erfahren hat, welcher auch immer, weiß, dass das im ersten Moment erstmal lähmt. Das ist so. Und das ist der erste Impuls, den man hat, auch oftmals ist, davon wegzugehen. Weil wer möchte eigentlich sich gerne nochmal in eine gewalttätige Situation wieder begeben? Das ist auch völlig verständlich. Und unsere Idee war eben zu sagen, diese Menschen, die brauchen wir dort, um eben ihre Stimme zu erheben für die Demokratie, gegen Rechtsextremismus, für LGBTIQ-Community. Ne? Also sozusagen, die brauchen wir da. Aber die müssen eben auch gestützt und gestärkt werden, weil sonst sprechen die dort nicht mehr. Und dann haben wir halt in der Beratung gesagt, es muss eben einen Ort geben, wo die erstmal sprechen können darüber, was ihnen da passiert ist. Und wo eben niemand sagt, naja, ist ja nur im Internet oder stell dich nicht so an oder so. Sondern deswegen haben wir eben die emotional stabilisierende Erstberatung, da kommen die Leute hin, da sitzen SozialpädagogInnen und PsychologInnen, die haben wir auch nochmal extra für den digitalen Raum ausgebildet. Und dann gibt es eben Themen. Zum Beispiel, meine Privatadresse ist noch im Internet. Wie mache ich einen Löschantrag bei Google? Oder mein Passwort wurde gehackt. Was mache ich jetzt? Ich brauche eine Melderegistersperre, weil ich Angst habe, dass man versucht, meine Adresse herauszufinden. Und das sind alles so Sicherheitsthemen. Da beraten wir eben auch ganz nach Bedarf. Und dann helfen wir bei der Kommunikation. Wir haben viele Menschen, die über die eben Lügen verbreitet werden, die verleumdet werden, wo versucht wird, so Karrieren zu zerstören, Aufruhr zu schaffen in deren Communities, in deren Familien. Ne? Ich habe einen Klienten zum Beispiel, der ist nach Hause gegangen und im Internet stand überall, er würde seine Frau betrügen. Das ist ein Thema. Ne? Dann setzt man sich mit sowas plötzlich in seinem Schlafzimmer auseinander. Also so persönlich gehen ja auch die Angriffe. Also wie kommuniziert man dann? Wie kommuniziert man nach innen? Wie kommuniziert man nach außen? Genau, und dann ist es mir immer von Anfang an wichtig gewesen, dass wir eben auch den Rechtsstaat in die Pflicht nehmen. Weil alles, was im analogen Leben illegal ist, ist es auch im Digitalen. Es muss nur durchgesetzt werden. Und auch da ist es so, dass wir eben Betroffenen ganz niedrigschwellig helfen, Anzeige zu erstatten, dass wir das weiterleiten an die spezialisierten Staatsanwaltschaften und dass wir in bestimmten Fällen auch unterstützen, wenn die Leute vor Gericht gehen wollen.
Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Schritt, der, glaube ich, in vielen anderen Fällen dann vielleicht auch eine gewisse Hürde ist, wenn man eben nicht rechtzeitig seine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat. Und da halt einfach nochmal auch wahrscheinlich auf legaler Ebene ein Exempel auch schlicht und ergreifend zu statuieren, oder?
Auch für dich, also auch, dass du das Gefühl hast als betroffene Person, die du in aller Öffentlichkeit vor allen Leuten, das können ja alle sehen, ne, dein ganzes privates Umfeld, alle möglichen potenziellen Menschen, mit denen du vielleicht auch noch beruflich, privat irgendwie was zu tun haben könntest, können einfach ab dem Zeitpunkt bis jetzt, bis zu dem Moment, wo das eben wirklich dann entfernt wird durch die Person, also wir erwirken dann eben vor Gericht auch immer eine Entfernung des Inhalts, können das eben sehen. Also du bist ja permanent sozusagen in dieser Diffamierungssituation. Und solange es im Netz ist, haben die Leute auch das Gefühl, dann ist das auch in Ordnung, das so zu machen. Und deswegen ist das so wichtig, auch vor Gericht zu gehen und wirklich auch vor Gericht das nochmal diese Validierung zu bekommen, das war nicht in Ordnung, das war illegal, das war eine Straftat und das muss jetzt entfernt werden. Mhm. Ne? Und das ist für die Betroffenen, das ist für die extrem wichtig. Und die Hürde ist einmal das Geld, also so ein Prozess, der kostet 2000 Euro. Die muss man erstmal auf den Tisch legen für Anwaltskosten, für Gerichtskosten. Und wenn man den verliert zivilrechtlich, dann muss man eben auch die Anwaltskosten der Gegenseite zahlen. Und das kann schnell bis zu 4000 Euro dann insgesamt werden. Und das machen die meisten nicht. Ist auch total verständlich. Und das übernehmen wir dann. Aber das Zweite ist eben auch, man muss sich damit auch beschäftigen die ganze Zeit. Ne? Also du musst dann eben mit dem Anwalt das irgendwie alles klären. Du musst ja erstmal einen suchen, du musst das erklären, du musst die Beweise sichern. Das sind alles so viele Hürden und ganz viele Betroffene sagen dann eben, okay, das ist mir einfach zu viel. Und das darf eigentlich nicht sein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Dann machen wir eben die Beweissicherung, dann kontaktieren wir eben die AnwältInnen, dann bezahlen wir das eben, weil es wichtig ist, dass du Gerechtigkeit erfährst. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Die Prozesse dauern ewig, das hat aber was mit der Justiz zu tun und nicht mit uns. Aber wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote und jeder Prozess macht Mut. Jeder Prozess ist, merkst richtig in den Reaktionen der Betroffenen doch, wie viel ihnen das am Ende nochmal bedeutet, obwohl sie wussten, dass sie im Recht sind. Obwohl das alles völlig klar ist, sozusagen theoretisch. Aber trotzdem, das dann nochmal zu sehen und zu sehen, dass TäterInnen dann auch bestraft werden, dass die Schadensersatz bezahlen müssen, dass da wirklich ein Gericht sagt, so, das war nicht in Ordnung. Ist ein Empowerment-Moment, der nicht nur für sie selber, sondern meistens auch eben für alle anderen, die um sie herum sind, wenn sie das eben dann auch öffentlich erzählen.
Wow. Und du hast gerade erzählt, Hate-Ad gibt es ja noch gar nicht so lange. Hättest du dir da am Anfang gedacht, dass das solche Wellen schlägt und dass das auch so angenommen werden wird?
Also ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass wir nach 2 Jahren zumachen können. Also es war vielleicht total naiv, aber ich hätte nie gedacht, dass wir dass es uns so lange braucht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das Problem viel, viel früher, wir sozusagen systemisch auch dieses Problem in den Griff bekommen von, wie soziale Medien einfach gestrickt sind, dass eben Liebe viraler geht als Hass, dass eben Hass viraler geht als Liebe. Dass diese hohe Betroffenheit, die wir haben, dieser hohe Grad an Lügen, an Desinformation, der eben verbreitet wird. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das viel, viel schneller in den Griff bekommen. Es ist aber nicht so. Es ist tatsächlich einfach noch viel, viel schlimmer geworden vor unseren Augen. Also es ist nichts Neues. Wir konnten dieser Entwicklung einfach zugucken. Vor 5 Jahren haben wir schon gesagt, es wird sehr, sehr schlimm werden, wenn wir nicht in den sozialen Medien diejenigen, die so laut schreien, die so viel Gewalt verbreiten, wenn wir diese Stimmen nicht eindämmen, wenn wir Betroffene nicht besser schützen, wenn wir nicht mehr Strafverfolgung machen, wenn wir nicht mehr in die Bildung investieren, dann wird das ein riesengroßes Problem. Und hier ist es. Es ist ein riesengroßes Problem. Also jetzt, ne, vor 5 Jahren konnte man sagen, guckt man vielleicht in die USA, in den Trump-Wahlkampf, man guckt zum Brexit, man sieht so eine extrem polarisierte Gesellschaft und hat immer gesagt, ach, das ist ja in Amerika, das ist ja hier, es ist ja ganz anders. Und 5 Jahre später leben wir jetzt plötzlich in dieser extrem polarisierten Gesellschaft und wir schauen mit großer Sorge auf Wahlen in diesem Land. Wir schauen mit großer Sorge auf die Europawahl, auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Menschen gehen auf die Straße, weil sie tatsächlich Angst um diese Demokratie haben und auch zu Recht. Und das hat ganz viel eben mit der Stimmung, die im digitalen Raum eben erzeugt wurde, zu tun. Und deswegen ist es leider so, dass wir jetzt uns einstellen darauf, dass wir noch ein Weilchen da bleiben müssen, um eben genau dieses Problem eben mit vielen anderen Organisationen, das kann natürlich nicht eine Organisation alleine machen, aber mit vielen anderen eben auch unseren Teil beizutragen für den digitalen Raum, dass wir eben das in den Griff bekommen.
Mhm. Und wenn wir jetzt auf eine ganz persönliche Ebene runtergehen, weil ich versuche immer hier auch so konstruktiv und lösungsorientiert wie möglich zu bleiben. Was denkst du denn, wie können wir uns auf der einen Seite vor dieser Desinformation, die verbreitet wird, schützen? Gibt es da irgendwie so ein allgemein anwendbares Muster, Schema, wie man sozusagen den eigenen Feed gerechter halten kann? Oder was sind so Dinge, die du vielleicht auch Menschen, die vielleicht jetzt aktiv noch nicht betroffen sind, aber einfach auch dazu beitragen können, dass die digitale Welt ein gerechterer Ort wird, machen können?
Also wir können total viel machen und das ist halt die gute Nachricht. Und ich finde das super, dass wir einfach auch gucken, was gibt es für Lösungen. Es gibt Lösungen. Ne? Wir sind nicht sozusagen verdammt dazu, jetzt alle nur noch uns mit Hass und Gewalt und Lügen auseinanderzusetzen. Erstmal ist es wichtig, dass wir unsere Einstellung oder so unsere Awareness dazu ändern, was der digitale Raum eigentlich ist. Der ist das echte Leben. Ne, wir switchen die ganze Zeit, du nimmst dein Handy in die Hand, legst es wieder weg zwischen einer digitalen Sphäre und einer analogen Sphäre. Das heißt, alles, was dort passiert, müssen wir genauso ernst nehmen, wie wir das ernst nehmen, was eben auch im analogen Leben passiert. Das heißt, wenn du in der U-Bahn bist und siehst, jemand wird angegriffen, dann machst du was. Du rufst die Polizei, du gehst zu anderen Leuten und sagst, sollen wir da mal hingehen? Vielleicht traust du dich sogar selber hinzugehen. Und genau das Gleiche, du musst auch Bürgerin sein im digitalen Raum. Ne? Also mit digitaler Zivilcourage Menschen zu unterstützen, wenn du siehst, dass sie angegriffen werden. Das können wir tun. Genau hingucken, wenn Leute eben in deinem Feed bestimmte Sachen posten, wenn Leute deine Kommentare gut zu moderieren und da nicht einfach irgendwelche Lügen stehen zu lassen, sondern die entweder denen zu widersprechen oder die Leute werden einfach rausgeschmissen, weil in deiner Netiquette steht, und die solltest du übrigens auch haben, das ist auch wichtig zu sagen, das sind hier meine Regeln, in der steht Desinformation, Lügen, die lasse ich hier nicht zu. Ich möchte hier einen konstruktiven Austausch haben. Das heißt, wirklich sozusagen zu gucken, nicht nur diesen Raum eben so passiv zu nutzen, sondern zu sagen, ich gestalte den mit. Und ich habe hier Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ich sehe, wenn Menschen angegriffen werden. Ich habe auf meinen Kanälen habe ich Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich habe auch auf anderen Kanälen Gestaltungsmöglichkeiten, indem ich eben fundiert Dinge hinterfrage, indem ich mich in Diskussionen einmische, indem ich eben Menschen zur Seite springe, von denen ich denke, dass sie für die gute Sache einstehen.
Hm. Okay, wow. Cool, also schon ziemlich viel, was wir auch aktiv machen können, was ja auch extrem wichtig ist. Und jetzt haben wir schon über die Lösungswege und Schritte gesprochen, wie wir den digitalen Raum gerechter machen können. Und hier bist du ja in einem Gerechtigkeitspodcast. Und was ich hierbei auch so extrem liebe, ist einfach dieses Philosophieren und auch diese ganz persönliche Nachfrage nach deiner Definition von Gerechtigkeit. Wie definierst du Gerechtigkeit für dich ganz, ganz persönlich?
Gerechtigkeit hat für mich, auch so aus meinem Hintergrund, aus dem ich ja jetzt komme, ne, auch aus dem Job, den ich mache, hat für mich ganz viel mit Chancengleichheit zu tun. Also, dass wir eben alle die gleichen Chancen haben, uns einzubringen. Und wir kommen halt nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen auf die Welt. Das heißt, Chancengleichheit bedeutet auch, dass wir eben denen, die es besonders leicht haben, und es gibt eben welche, die es besonders leicht haben und welche, die eben über Hürden gehen müssen, vielleicht weil sie aus einem anderen sozialen Umfeld kommen, weil sie vielleicht ein Mensch mit Behinderung sind, weil Deutsch vielleicht nicht ihre Muttersprache ist, weil sie vielleicht zu einer marginalisierten Gruppe gehören und deswegen schon Diskriminierungserfahrungen hatten. Dass Chancengleichheit eben bedeutet, dass wir diejenigen, die eben über Hürden gehen müssen, auch dabei unterstützen, diese Hürden zu nehmen, damit sie die gleichen Chancen haben wie die, die nicht diese Hürden nehmen müssen. Das ist für mich Gerechtigkeit.
Wow, 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 richtig gut auf den Punkt gebracht. Schön, schön. Cool. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich auch, da steckt irrsinnig viel drinnen, gerade was eben diese Chancen betrifft, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Grundbedingungen sind unterschiedlich und auch dieses Gleichheit oder Gerechtigkeit ist nicht gleich Gleichheit, weil wir sind, wenn wir eines einmal nicht sind, dann ist es eben gleich, egal in was für einer Hinsicht. Wir sind ja alle so individuell und da aber entsprechend auch, für mich hat es auch ein Stück weit viel damit zu tun, was du auch angesprochen hast, so eigene Privilegien anerkennen und sich mit anderen marginalisierten Gesellschaftsgruppen zu solidarisieren. Und da gibt es ja heute auch schon viele schöne Wege, finde ich, die sich auch hervorragend auf die digitale Welt übertragen lassen. Weil es ja auch nicht meine Absicht ist, irgendwie für Menschen zu sprechen, sondern dann lieber andere Menschen sprechen zu lassen und so ganz viele kleine Dinge. Und auch wenn man jetzt den Bogen noch weiter spannt, generell in diese ganze digitale Welt, ich hatte, als ich ganz am Anfang war und mich begonnen habe, damit zu beschäftigen, hatte ich eher so die Hoffnung, dass ich mir gedacht habe, cool, wir haben hier die Chance, was besser zu machen. Aber das, was ja dann die Realität im Endeffekt ist, ist ja leider nicht unbedingt besser, was sich im digitalen Raum widerspiegelt. Und egal jetzt auf welcher Ebene, die ich jetzt persönlich vielleicht am ersten noch nachvollziehen kann, ist diese sexistische, die dir da ja als Frau genauso widerfährt und oder genau mindestens gleich stark widerfährt wie im realen Leben auch, wenn vielleicht eben nicht noch stärker. Und ich da auch irgendwie so das Gefühl habe, ja, es braucht eben mehr so Institutionen und mehr vor allen Dingen auch Bewusstsein, dass wir irgendwann mal als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sagen, das ist so fucking uncool, das hat hier keinen Raum. Das ist einfach nicht mehr Teil von unserer Realität, egal ob es die physische oder die digitale ist.
Das stimmt und das ist halt, der Digitalraum hat ja mal mit was ganz anderem gestartet eigentlich. Ne? Also diese Vision des digitalen Raumes war ja am Anfang eine gerechtere, eine bessere Welt, eine demokratischere Welt, wo alle eben Sender und alle Empfänger sein können. Und das ist ja was ganz, das ist ja erstmal was, wo es keine Gatekeeper gibt, wo Stimmen, die normalerweise durch eben Hierarchien, dass die dann eben auch, dass die eben auch dort gehört werden, ihre eigene Community finden können. Und das ist ja erstmal was Großartiges. Und das war ja auch so die Utopie, die ganz am Anfang so auch diejenigen, die ersten Internetpionierinnen, die auch erfüllt hat. Ne? Und dann fragt man sich eben, warum ist jetzt der digitale Raum auch ein gefährlicher Ort für Frauen geworden, wenn man eigentlich mit so einer Utopie angefangen hat. Und dafür gibt es mehrere Antworten, aber ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, es ist eben menschengemacht. Ne, also Menschen machen eben diese Räume und designen sie eben auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn sie eben nicht so designen, diese Räume sind Produkte, die haben wir geschaffen als Menschen. Und wenn wir sie eben nicht so designen und so schaffen, dass sie sichere Orte sind. Ne, ich nehme mal jetzt im analogen Leben ein Beispiel. Du bist ja auch weiblich gelesen. Also wir kennen das alle als Frauen. Nachts eine Straße, die unbeleuchtet ist, entlang zu laufen, ist schon eine Herausforderung. Also das überlegen wir uns dreimal. Nachts eine Straße entlang zu laufen, ist sowieso ein Problem. Aber wenn die eben gut beleuchtet ist und wir das Gefühl haben, wir sehen zumindest, was von den Seiten kommen könnte, dann ist das schon mal ein sichererer Raum als eben so eine unbeleuchtete Straße. Und man hat den digitalen Raum eben auch mit unbeleuchteten Straßen für Frauen ausgestattet. So muss man sich das vorstellen. So hat man den halt designt. Das ist halt, ne, man hat ihn eben wieder so designt, wie man eben auch das analoge Leben designt hat. Und das kann dich deprimieren und gleichzeitig macht mir das auch Hoffnung, weil ich denke, es ist eben menschengemacht. Wir können das auch wieder verändern. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und wir sagen, wir haben so viel geschafft. Also wenn ich mir überlege, gerade wenn wir jetzt auch Frauenrechte ansprechen, meine Großmutter in den 50ern, die durfte nicht arbeiten, wenn ihr Mann das nicht erlaubt hat. Die durfte nicht alleine mieten. Ne? Also die ist in die Uni gegangen und der Professor hat noch zu ihr gesagt, na, sie sind doch sowieso nur hier, um sich einen Mann irgendwie zu angeln. So, und das hat sich verändert. Ne? Da sind wir noch überhaupt nicht angekommen, da wo wir sein wollen. Aber wir haben ja Dinge, wir sind ja in der Lage, auch Dinge im Analogen zu verändern. Und das macht mir eben Hoffnung auch für das Digitale, zu sagen, wir brauchen eben dieses Bewusstsein, dass es menschengemacht ist, dass wir eine Stimme haben und wir bestimmen, dass Politik das bestimmt und auch bestimmen kann, aber wir auch als Zivilgesellschafter Druck machen können, wie diese Räume eben ausgestaltet sind und dass das eben was ist, was veränderlich ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns das klar machen und uns auch engagieren und von Institutionen, also vor allen Dingen eben auch von der Politik verlangen, dass sie diese Räume für uns sicher machen, dass sie eben nicht das reproduzieren, was wir im analogen Leben auch schon haben, die gleiche Diskriminierung, also zum Beispiel auch bei Algorithmen, die eben auch gleich diskriminieren, dass wir das eben nicht reproduzieren. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wenn wir uns da alle zusammentun, wenn das wirklich auch ein Thema wird, wenn klar ist, für ganz viele Leute ist es einfach noch nicht klar, ne? Die denken, die Plattformen sind so und wir müssen das einfach alles so akzeptieren, wie das ist. Und wir müssen uns eigentlich als Personen verändern. Wir müssen gucken, wann äußern wir uns, wie können wir uns sicherer verhalten in diesen Räumen, anstatt zu sagen, warum muss ich mich jetzt verändern? Warum können sich nicht diese Räume verändern, damit ich bleiben kann? Ne? Und ich glaube, dieses Umdenken, das braucht es. Und dann können diese Räume auch zu gerechteren Räumen werden.
Und wenn du sagst, es braucht auch irgendwie so diese politische Führung, ist es dann etwas, was international passieren muss? Weil der digitale Raum ist ja auch international und wenn jetzt, das ist ja immer wieder auch so eine große Debatte, wie stark greifen einzelne Staaten ein, welche Regeln gelten da, welche Regeln gelten dort. Das kann man jetzt auf viele verschiedene Plattformen und Länder runterbrechen. Was denkst du, ist da ein guter Mittelweg? Ist es eine zu groß gedachte Utopie, sich irgendwann mal international auf etwas zu einigen?
Überhaupt nicht. Also es ist überhaupt gar keine Utopie. Denn das ist sozusagen international und man denkt erstmal, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie mit allen Ländern der Erde irgendwelche Abkommen machen und muss eine Zivilgesellschaft, eine Erdenzivilgesellschaft, Weltzivilgesellschaft sein. Das ist aber gar nicht so, weil am Ende des Tages sind die Plattformen ja, das sind ja Unternehmen und die gucken natürlich immer, was ist für sie am günstigsten und welcher ist der wichtigste Markt. Und die zwei wichtigsten Märkte sind Europa und die USA. Und wenn in diesen beiden Märkten reguliert wird auf eine bestimmte Art und Weise, also wenn bestimmte Regeln in diesen beiden Märkten gelten, dann ist es viel zu teuer für all die anderen vielen Länder, nochmal neue Regeln einzuführen und die Plattform anders zu gestalten. Das heißt, wir müssen uns auf diese beiden Märkte konzentrieren. Wir müssen einmal in Europa, und da haben wir die Europäische Union, das ist super, da haben wir sozusagen schon die ganzen Staaten in einem, wo wir eben gucken können, dass wir da Druck ausüben und gleichzeitig in den USA versuchen, diesen Markt zu verändern. Wenn wir diese beiden Märkte sozusagen haben, dann haben wir es eigentlich schon. Und ich habe mit vielen Menschen aus Ländern des globalen Südens gesprochen, weil es ist natürlich super westzentriert, jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt nur auf die USA und auf Europa. Aber die haben zu mir gesagt, das Problem bei denen ist ja, die können die schönsten, bei vielen ist es so, bei Ländern, wo eben die Demokratie nicht wirklich durchgesetzt wird, wo der Rechtsstaat nicht wirklich durchgesetzt wird. Die haben die schönsten Gesetze, aber die werden nicht durchgesetzt. Das heißt, für die ist es viel, viel wichtiger, dass diese Plattformen von Anfang an sicher sind, weil die eben ja in ihrem Land die können nicht, wie ich jetzt am Anfang erzählt habe, schön vor Gericht gehen und kriegen dann irgendwann Gerechtigkeit, auch wenn es 1000 Jahre dauert. Da gibt es keine Gerechtigkeit. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass diese Produkte sicherer sind. Ne? Und deswegen ist das für die sozusagen auch total wichtig, dass wir eben in diesen beiden großen Märkten die Regulierung durchsetzen.
Vielleicht kann das ja dann am Ende sogar dazu beitragen, dass das dann in Ländern, in denen noch nicht zu 100% demokratisch in denen die Demokratie noch nicht zu 100% demokratisch gelebt wird, dass da vielleicht dann sogar noch mehr Gerechtigkeit über die Hintertür sozusagen, über die digitale einkehren kann.
Zumindest hätten dann marginalisierte Gruppen, wären sicherer dort auch ihre Meinung zu sagen und zu dem Diskurs beizutragen. Und das wäre ja schon mal was. Und könnten eben auch an Gestaltung von Politik, Gestaltung von öffentlicher Meinung, Gestaltung von eben diesem öffentlichen Debattenraum, könnten daran teilnehmen und ihre Themen eben auch einbringen über diesen digitalen Raum. Und das verändert ja schon was. Ne? Mhm. Deswegen ja. Also dass wir wirklich, das ist wichtig, dass wir das tun. Das ist wichtig für uns. Es ist wichtig, auch um Demokratie zu erhalten in unseren Ländern. Denn das, was gerade passiert, ist eben, dass wir durch die Polarisierung sehen, dass einfach wahnsinnig viel Polarisierung passiert, dass wir keine öffentlichen Debattenräume mehr haben, wo wir eigentlich wirklich um die besten Meinungen ringen, sondern wir eigentlich nur noch anfangen, uns gegenseitig anzuschreien. Weil wer schreit, geht halt viral an. Das wissen wir alle. Das heißt, dass wir eben wieder einen Mechanismus haben, wo das eben nicht zwangsläufig so ist. Und wir dann auch wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Und dann vielleicht wieder, statt sozusagen eine Aufmerksamkeitsökonomie haben, die auf Polarisierung setzt, eine bekommen, die auf, vielleicht nicht auf Konsens, aber auf so einen konstruktiven Austausch, also um das Ringen um Kompromisse eben auch setzt. Das kann auch ein hartes Ringen um Kompromisse sein, ist völlig in Ordnung, aber eben ohne Gewalt. Mhm. Und ohne dieses eigentlich die andere Position gar nicht mehr anhören.
Mhm. Ja, und ich habe ja auch, ich denke über genau das, was du gerade angesprochen hast, extrem viel nach. Egal, ob es die digitale oder die physische Welt ist, das ist wirklich was mich extrem umtreibt und wo ich auch das Glück habe, mit sehr, sehr vielen sehr schlauen Köpfen drüber zu sprechen und zu philosophieren. Und was auch so eine meiner aktuellen Erkenntnisstände ist, es ist nichts Neues, aber was ich immer mehr feststelle auch ist, dass wir so diese gemeinsamen Werte auch ein Stück weit verloren haben. Also sich darüber auszutauschen, was ist denn dein Wert, wonach lebst du, wonach arbeitest du und vielleicht auch irgendwie gemeinsam und wenn es nur du und ich jetzt sind, auf einen Konsens zu kommen, der jetzt natürlich über den Podcast eine weitere Strahlkraft hat, aber einfach so diese gemeinsamen Werte in der Gesellschaft. Und da habe ich das Gefühl, vielleicht jeder mal irgendwie nachgedacht oder so oberflächlich das, was man dann halt so sagt, nach Werten gefragt. Aber was ist jetzt wirklich, das lebe ich nach Integrität? Wie kann ich das exekutieren? Und vor allen Dingen, wie kann ich trotzdem ein wirtschaftlich lebendes, im Kapitalismus erfolgreiches Individuum sein, aber trotzdem nach meinen Werten leben und arbeiten. Das ist, finde ich, glaube ich, auch so ein ganz entscheidender Knackpunkt.
Total. Also ich glaube, und einer dieser ersten Werte ist eben auch den anderen als den anderen erstmal anzuerkennen mit seinen eigenen Motivationen, mit nicht einer Person, die einfach nur zerstören will oder die irgendwie nur Anti ist oder so, sondern auch erstmal zuzuhören. Und sich zu überlegen, wo kommt die Person eigentlich her? Kommt die eben vielleicht zu ihrer Meinung, zu ihren Überzeugungen? Warum lebt und arbeitet die so, wie sie lebt und arbeitet, anstatt direkt uns immer wieder gegenseitig in Schubladen zu stecken? Und du bist dafür oder dagegen und dazwischen gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr. Und das ist für mich tatsächlich so ein Wert. Und das ist tatsächlich was mich manchmal wirklich auch deprimiert, ne? Also wo ich auch immer wieder auch Gespräche führe mit Leuten, zum Teil aus der Politik, aber auch aus dem Journalismus, die älter sind als wir, die jetzt vielleicht so 60, 70 sind und die sagen, es gab eine Zeit, wo man eben auch durch gute Argumente sich hat überzeugen lassen und dann auch von Positionen abgerückt ist und gesagt hat, Mensch, das habe ich lange nicht so gesehen, aber jetzt, wo ich mich nochmal mit Ihnen ausgetauscht habe, sehe ich das anders. Und das eben auch zugeben zu können und sagen zu können oder sagen zu können, ich sehe das zwar immer noch so, aber ich respektiere Ihre Meinung und ich verstehe, woher Sie kommen und was da Ihre Motivation ist. Und dieses einander annähern, das ist etwas, was wir meines Erachtens nach ziemlich verloren haben, beziehungsweise was nur noch in ganz kleinen privaten Räumen irgendwie stattfinden kann. Aber was wir als Gesellschaft tatsächlich, wie wir miteinander umgehen, gerade verloren haben. Und das ist meines Erachtens nach etwas, was wir wieder brauchen, unbedingt, um eben ja uns um uns wieder anzunähern und uns auch wieder auf gemeinsame Werte eben auch einigen zu können am Ende des Tages.
Mhm. Was sind so für dich deine wichtigsten Werte, nach denen du lebst?
Das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja, also ein ganz wichtiger Wert für mich ist tatsächlich Gerechtigkeit. Das hat ja ganz viel mit meinem Beruf auch einfach zu tun. Ne? Das ist mein Thema. Also das ist das, was mich beschäftigt, was mich auch 14-Stunden-Tage und was mir durchhalten lässt und mir auch einfach ganz viel Opfer abverlangen lässt. Und der Glaube daran, dass wir das auch durchsetzen können. Chancengleichheit ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich. Und ein ganz wichtiger Wert ist Liebe. Also ich finde, das ist das wichtigste Grundbedürfnis des Menschen. Wir alle wollen geliebt werden und wir wollen lieben. Und mit Liebe meine ich jetzt nicht nur romantische Liebe, sondern Liebe bedeutet ja auch gesehen zu werden, geschätzt zu werden, anerkannt zu werden und diese Emotionen auch anderen geben zu können. Und ja, das ist für mich eigentlich der wichtigste Wert, nach dem ich lebe. Ja.
Wow. Das ist so schön, dass du das gerade sagst. Ich habe nämlich jetzt erst am Wochenende ein super tiefgehendes, schönes Gespräch, lustigerweise an der Hotelbar. Es war ein Festival, an dem ich letztes Wochenende gearbeitet habe. Und da waren sehr viele tolle MusikerInnen, mit denen ich wirklich viel philosophiert habe über Gerechtigkeit. Und in einem Gespräch kam dann diese total profane Erkenntnis, dass wir ja eigentlich, wir alle Menschen sind aus einem Moment der Liebe heraus entstanden. So diese Liebe zwischen den Eltern. In dem Moment, wo du entstanden bist, war die da. Und dass das ja eigentlich so dann das ist, was quasi, wonach du ein Leben lang suchst, so dieses geliebt werden, egal eben, ob das jetzt auf welcher Ebene, Liebe kann ja auf so vielen Ebenen, auf so vielen Dimensionen stattfinden und dass, wenn wir uns das alle zu Herzen nehmen würden, als das ist mein oberster Wert hier, ich liebe aus vollem und ganzem Herzen, egal wen oder was, und ich kann auch eine gewisse Art von Liebe einfach einem völlig Fremden gegenüber empfinden, weil ich halt offen bin und weil ich nicht sofort denke, schaut komisch aus oder verhält sich komisch, ist irgendwie komisch angezogen. Wir hatten es vorhin ja auch so, die 80% ist das Erscheinungsbild, alles immer nur Hülle. Und dahin zu gehen und ich glaube, einfach auch mehr über Liebe zu sprechen und sich diesem Wert noch bewusster zu machen, ich glaube, das ist essentiell.
Das glaube ich auch. Und ich glaube sozusagen, das hört sich jetzt fast christlich an, was wir hier erzählen, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber also genau, ich glaube nicht, dass wir alle Leute immer lieben müssen, aber wir müssen sehen, dass wir alle auch aus diesem Bedürfnis nach Liebe handeln. Und dass manchmal sogar die schlimmsten Dinge, die Menschen machen, eigentlich aus so einem verkappten Bedürfnis nach Liebe, das ist ein Treiber. Wenn du keine Liebe bekommen hast, ist das ein Treiber für ein bestimmtes Verhalten. Ne, wenn du versuchst, Liebe und Anerkennung vielleicht irgendwo zu finden, was in einem Extremismus zum Beispiel, ist das auch ein Treiber. Also auch die Liebe zu nehmen und sie anzugucken und zu verstehen, dass das eben der größte Treiber ist, den wir Menschen haben. Und daraus auch sozusagen ganz viel von dem, wie wir handeln, auch einfach, abzuleiten und uns gegenseitig dann auch durch diese Brille zu verstehen. Mhm. Ne? Und ich finde, das gibt auch einem so ein bisschen Milde. Ne? Weil du siehst erstmal eine Person, die macht was, wo du denkst, wie kann das einfach sein? Und dann, wenn du verstehst, wo kommt das eigentlich alles her? Was ist dieser Person passiert? Wie sind die Schritte dahin gewesen? Und die wollte eigentlich nur Liebe und Anerkennung. Dann ist es immer noch schrecklich, was die gemacht hat. Und dann sollte man das trotzdem verurteilen. Aber es macht dich ein bisschen milder auf diese Person schauend. Und es gibt uns auch Anleitungen dazu, wie wir eben auch miteinander eigentlich umgehen sollten, um zu verhindern, dass Menschen eben auf solche Wege kommen. Was wir vielleicht tun könnten als Gesellschaft, um so etwas eben auch mehr einzudämmen oder vielleicht auch sogar zu verhindern.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist generell auch ein guter Tipp für alle Menschen, die sich so im aktivistischen Umfeld befinden, weil da hast du ja ganz schnell, das, also ich habe das bei mir, dass ich in Resonanz gehe und eigentlich innerlich so schreien würde, weil ich es überhaupt nicht ertrage, weil das ja in so vielen Bereichen so extrem ungerecht ist. Aber genau unter diesen Gesichtspunkten das zu hinterfragen und vielleicht auch einfach mal Liebe hinzusenden, wo im ersten Moment einfach absolut keiner da ist. Ich glaube, das bringt viel.
Und manchmal einfach ein bisschen milder zu sein mit den Leuten, ne? Also wirklich auch zu sagen, jeder kommt irgendwie sozusagen aus seiner eigenen Geschichte. Jeder ist irgendwie, hat andere Erfahrungen gemacht, ist anders politisiert, ist anders sozialisiert und einfach ein bisschen milder zu sein und erstmal zuzuhören und erstmal zu gucken, wo kommen die Leute eigentlich her, und dann, bevor man einfach so verurteilt, ne, bevor man irgendwie sie nur für ihre Handlungen sie anschaut, auch nochmal dahinter zu schauen und zu gucken, was war eigentlich die Motivation dahinter, was gibt es eigentlich hier für eine Geschichte dahinter und wo kann ich dann vielleicht auch eine Person da zumindest kann ich ein bisschen mehr Verständnis, ich kann mir trotzdem irgendwie die Nackenhaare hochsetzen, aber wo kann ich trotzdem ein bisschen mehr Verständnis für diese Person haben und dafür, wie sie sich verhält. Und ich glaube, wenn wir sprechen über Gerechtigkeit, ich glaube, dass wir nicht auf Gerechtigkeit schauen können, ohne eben den ganzen Menschen in seiner ganzen Geschichte zu sehen und an dem auch zu sehen, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft, was passiert eigentlich auch mit unserer Gesellschaft, mit Menschen, das so ungerecht ist, dass Menschen dann zum Teil auch so werden, dass sie auch wieder Ungerechtigkeit reproduzieren.
Glaubst du, dass das quasi, das ist jetzt auch so eine total pathetische Frage, aber glaubst du, dass es für alle Hoffnung gibt? Für alle, sagen wir jetzt mal, dunklen TäterInnen da draußen, dass es sich immer lohnt, die liebevoll zu betrachten?
Ja, also das ist, finde ich, eine total schwierige Frage, weil ich habe natürlich auch meine Triggerpunkte, wo ich denke,
das too much ist too much.
Und ich, das habe ich auf jeden Fall. Deswegen kann ich jetzt hier nicht sagen, wie Jesus sagen würde, ne, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein sozusagen. Ist etwas, eigentlich eine total christliche Diskussion, die wir hier gerade eigentlich führen. Ne? Ist total witzig. Aber ich glaube, dass es sozusagen neuralgische Punkte gibt, wo es für Menschen Hoffnung gegeben hat. Wenn sie in ihrer Kindheit diese Unterstützung gehabt hätten, wenn sie, ne, wenn man ihnen da vorher beigesprungen wäre, wenn sie so, also ich glaube, dass es, wenn man sie früher aus zum Beispiel gewalttätigen Umfeldern rausgeholt hätte, wenn man ihnen, ne, da an sie anders unterstützt hätte, vielleicht um sich eine andere Perspektive im Leben zu schaffen, wenn man ihnen andere Angebote gemacht hätte, genau. Also ich glaube, dass Menschen, die kommen nicht böse auf die Welt. Das ist immer eine Sozialisierung. Das hat immer was mit Sozialisierung zu tun. Und da haben wir als Gesellschaft, als Umfeld, als Eltern, als Zivilgesellschaft, als Staat Möglichkeiten. Und die schöpfen wir einfach überhaupt nicht aus. Also da sind wir wirklich, das ist der Bereich, in den wir eigentlich am wenigsten investieren, in den wir eigentlich aber am meisten investieren sollten. Denn sogar aus einer finanziellen Perspektive sind ja die Folgekosten davon, wenn man eben Menschen hat, ja, die eben kriminell werden, die die vielleicht sich sozial nicht einfügen können, die eben keine Perspektiven für sich sehen, die gewalttätig werden. Das, ne, all das, die Folgekosten sind so hoch, nicht nur für diese Menschen, sondern auch für die ganzen vielen anderen Menschen, die sie eben auch mit beeinflussen. Das heißt, ich glaube, dass wir da als Gesellschaft auf jeden Fall noch sehr viel mehr Chancen haben, um das zu beeinflussen. Und dann glaube ich, würde es für sehr, sehr viele Menschen viel mehr Hoffnung geben, um deine Frage zu beantworten.
Ja, aber es ist schön gesagt. Ich habe an mich auch gerade so ein, zwei Figuren in meinem Leben, wo ich mir denke, mir fehlt einfach total das Verständnis. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, als sich zu behalten. Und so wie du auch richtig sagst, da gab es einfach Abzweigungen im Leben, wo diese Person definitiv die falsche, warum auch immer, genommen hat.
Oder musste auch. Also
nehmen musste, ja.
Genau,
ja.
Weil sie einfach abhängig war, weil sie ausgeliefert war, weil sie, ne, das hat einfach auch, das macht ja auch Sachen kaputt, wenn Menschen sehr, sehr jung sind zum Beispiel und sehr, sehr viel Gewalt oder Missbrauch erfahren. Das macht einfach, also das ist, zerstört auch Seelen. Ne?
Mhm.
Und dann, genau, und dann davon sind dann hinterher weitere Entscheidungen sozusagen abhängig. Und also was ich interessant finde, ist, dass ich komme ja auch aus einer Psychotherapeutin-Familie, und dass es tatsächlich so ist, immer wenn du in die Biografien guckst, du siehst, was da in der Kindheit passiert ist. Und du kannst eigentlich nachzeichnen, wo die Reise dann danach hingegangen ist. Und genau, und da gibt es eben so ein paar Punkte, wo man hätte als Gesellschaft eben einspringen können. Nicht immer, aber meistens. Aber Menschen sind nicht so geboren. Das sind sie nicht.
Ne?
Das werden sie erst durch die Erfahrungen, die sie auf dieser Welt machen. Und für die sind wir alle auch ein bisschen mitverantwortlich, wie wir die gestalten wollen. Und im Moment lassen wir Menschen einfach viel zu sehr alleine.
Ja, ich habe nämlich auch sofort an die Verantwortung gedacht, die wir auch so als Gesellschaft dann allen anderen gegenüber haben einfach. Also sei es jetzt unsere eigenen Kinder, wenn wir welche haben sollten, oder einfach das nahe Umfeld, aber eben genauso einfach eine Person. Ich versuche das immer, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, dass wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand auf der Straße voll verloren auf mich wirkt, dann schicke ich gute Energie. So, zack, bumm, auswärtigen Paket, gute Energie, so. Und wenn es halt ist, ein Lächeln oder irgendwas, so, weil Kleinigkeiten einfach. Geht natürlich auch nur, wenn ich in meiner Kraft bin, alles bei mir läuft. Aber wenn die Energie da ist, dann teile ich sie sofort.
Ja, und es macht auch was. Also ich mache das auch. Wenn ich in der U-Bahn sitze, lächle ich Leute an.
Ja,
wenn ich gerade auch einen guten Tag habe, dann lächle ich Leute an, gebe ich das weiter. Und man sieht, dass das Leuten gut tut.
Ja, und dass die Leute das nicht gewohnt sind, vor allen Dingen.
Ja. Und es ist eine Kleinigkeit. Das tut nicht weh und es tut mir auch gut.
Ja.
Es ist total schön, jemanden anzulächeln.
Ja. Oh, ach schön, wow. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber ich bin hier schon auf jeden Fall sehr emotional berührt von den schönen Dingen,
die
du hier teilst. Ja, Wahnsinn. Guttun ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort, weil wir können auch Hate Aid was Gutes tun, richtig? Erzähl mal kurz, was ist los bei euch und wie können unsere HörerInnen Hate Aid unterstützen?
Also es geht nicht nur um Hate Aid, sondern tatsächlich um uns, aber um viele weitere Organisationen mehr. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir gerade jetzt auf die Straße gehen und sagen, nie wieder ist jetzt. Wir müssen uns für die Demokratie einsetzen. Wir müssen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Wir müssen uns gegen Extremismus engagieren, ne, um unsere freie und offene Gesellschaft behalten zu können. Und gerade in diesem Moment werden Gelder für ganz viele Demokratieprojekte gestrichen von der Bundesregierung, ne, weil eben es diese Sparmaßnahmen gibt und es gibt eben wenig Möglichkeiten, wo man noch sparen kann. Und tatsächlich werden jetzt ganz viele Demokratieprojekte einfach eingestampft beziehungsweise total krass runtergekürzt. Und jedem, dem ich das erzähle, sagt zu mir, es ist total absurd, weil natürlich...
Wie kann das sein?
Ja, wie kann es sein? Gerade jetzt brauchen wir die ja viel, viel mehr. Wir brauchen eben die Organisationen, die sich gegen Extremismus engagieren. Sei es von rechts, sei es beim Islamismus. Wir brauchen Organisationen, die karitativ sind. Organisationen wie uns, die eben Menschen, die von digitaler Gewalt bedroht sind, helfen. Die Bundesjugendverbände, die Freiwilligendienste. Die brauchen wir. Wir brauchen dieses zivilgesellschaftliche Engagement, weil eben zivilgesellschaftliche Organisationen die Demokratie stärken und viele, viele Aufgaben, die der Staat eigentlich übernehmen sollte, ganz nah an den BürgerInnen eben jeden Tag übernehmen. Und und die werden gerade massiv zusammengestrichen und wir alle können das stoppen. Also es gibt noch eine Möglichkeit, da politischen Druck auszuüben. Und wir haben eine Petition aufgesetzt unter dem Slogan gerade jetzt für alle, deine Zivilgesellschaft, haben wir eine Petition aufgesetzt. Und was wir alle tun können, ist einfach diese Petition zu unterschreiben, die zu teilen, sich auch ein bisschen zu empören darüber, dass in diesen Zeiten eben diejenigen, die sozusagen an der vordersten Front auch gegen Extremismus sich stellen, dass die eben gerade jetzt sozusagen gestrichen werden sollen. Das können wir jetzt alle tun und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn alle HörerInnen diese Petition unterschreiben und ihre Zivilgesellschaft supporten.
Ja, unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtiges Thema. Wird selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt.
Vielen Dank.
So, dass das auch richtig ankommt. Und ja, es ist eigentlich echt ein Wahnsinn, wenn man sich das so vor Augen führt auch so, was uns an Wahlen bevorsteht und wo wir stehen global in Europa und in Deutschland, dann ist es wirklich unglaublich. So wie du sagst, das Feedback, was du auch sonst kriegst, das kann ich jetzt hier an der Stelle auch nur teilen, weil ich auch einfach nur empört bin, dass das so ist. Und ich kenne es von mir auch aus jahrelanger gemeinnütziger Arbeit. Es geht dir irgendwann auch der Saft auf, wenn du immer nur alles aus reinem Ehrenamt machst. Das geht einfach nicht. Und das reproduziert am Ende auch wieder eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, indem die Arbeit, die eigentlich am meisten wert wird, am wenigsten finanziell wertgeschätzt wird. Und das darf sich ändern.
Da können wir alle was zu beitragen. Ja, das wäre super.
Ja, schön. Oh, hast du noch einen Wunsch, irgendeinen Gedanken, den du am Schluss noch gerne mit unserer HörerInnenschaft teilen möchtest? Hast du noch irgendwas im Raum, was dir am Herzen liegt?
Was mir total am Herzen liegt, ist, dass wir bei all den schweren Themen einfach nicht vergessen, dass wir selbstwirksam sind, dass wir Dinge verändern können, dass Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie im Moment sind, und dass wir das in die Hand nehmen können und uns engagieren können. Und das ist wichtig, einfach nicht zu denken, oh Gott, ich kann sowieso nichts verändern, sondern wir können was verändern. Und das, ich sehe das mit Hate It, das jeden Tag. Also wir haben Gesetze verändert für Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Jede Anzeige, die wir stellen für Betroffene, ist etwas, wo wir eine Person näher an Gerechtigkeit bringen. Jede Person, die wir beraten, aber auch alle, die jetzt hier zuhören, die ja vielleicht sich freiwillig engagieren, die auf Social Media Posts teilen, die Demokratie unterstützen oder ihre Community unterstützen, die bei ihrem Abgeordneten dem eine E-Mail schreiben und sagen, hey, es wäre cool, wenn du dich da und dafür engagieren könntest. Also wir haben so viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist total wichtig, die Welt. Wir sind voller Krisen, es ist irgendwie alles total bedrohlich und ja, die Probleme wirken. Du hast mich auch gefragt, können wir das alles überhaupt lösen, internationale Lösung, und geht das überhaupt? Ja, und wir sollten uns davon nicht sozusagen so begraben lassen, sondern einfach im Kleinen anfangen, Dinge zu verändern, und aus dem Kleinen erwächst das Große. Und das würde ich gerne mitgeben, einfach zu sagen, wir können was verändern, und sei es, wenn ihr einfach auf eine große Demo geht, es sind wirklich die kleinen Schritte, wo wir irgendwas verändern können, und deswegen engagiert euch, weil es lohnt sich.
Oh, schön. Ja, das muss mir auf jeden Fall genauso hier stehen lassen. Vielen, vielen Dank auch nochmal für den Motivationsboost und das Selbstwirksamkeits, die Selbstwirksamkeitsmotivation. Danke, danke, danke. Danke für dein Sein, danke für deine wertvolle Arbeit und vielen Dank für den Gedankenaustausch, fürs Gespräch.
Danke für das schöne Gespräch und dass ich hier sein durfte.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.